Jesus ist König. Kein König, der gebunden wäre durch ein Parlament, durch eine Demokratie, sondern ein echter König, einer, der das Sagen hat und einer, der sich ein Leib geschaffen hat, die Gemeinde. Als seine Gemeinde sind wir hier zusammengekommen heute. Und diese Gemeinde ist symbolisiert durch die Blume, die ihr hier vorne seht auf der Folie. Ich wiederhole mich, ist mir völlig klar. Die Blume mit den 5 Blütenblättern. Und das eine Blütenblatt, das soll symbolisieren, den Auftrag von diesem König weiterzuerzählen. Ja, wir haben einen König, der uns unendlich liebt, der für uns sogar mit seinem Leben bezahlt hat und für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren und von ihm noch gar nichts wissen wollten. Von dem wollen wir weitererzählen. Das ist unser Kernauftrag. Dazu sind wir da. Sicher ist das nicht alles, was wir tun sollen, aber wenn ein Blatt fehlen würde bei dieser Blüte, da würden wir sagen, die ist unverkäuflich. Also da kann man nichts mit anfangen. Und das ist das, was uns ja bewegt in diesen Tagen. Wie können wir über unseren Glauben eigentlich erzählen? Dieser Auftrag geht jeden von uns an. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt unser König zu seinen Leuten, zu den Jüngern, als er auferstanden ist und als er sich verabschiedet. Ihr werdet meine Zeugen sein. Der erste Schwerpunkt, den wir uns gesetzt haben in diesen 40 Tagen, ist allerdings nicht, wie wir zu Menschen reden, sondern wie wir mit Gott über die Menschen reden, wie wir mit unserem Herrn, wie wir mit unserem König über die Menschen reden, wie wir also für sie beten können. Und letztes Mal habe ich gesagt, dass kein Gebet je verschwendet wäre. Jedes Gebet ist wertvoll in Gottes Augen. Gott liebt das beharrliche, das unablässige Gebet. Und heute soll uns die Frage beschäftigen, wie kann man dranbleiben? Wie kann man tatsächlich beharrlich beten? Denn wir haben da teilweise ja andere Erfahrungen gemacht in unserem Gebetsleben. Also eine ganz, ganz gute Sache ist schon einmal, sich so eine Liste für sich selber machen. So, das sind die Menschen, für die will ich beharrlich beten. Sicher betet ihr gelegentlich für alle möglichen Menschen. Wir haben heute für Libyen und für Japan gebetet. Wir haben von den Kranken gehört. Ihr werdet gelegentlich für viele, viele Menschen beten. Aber es ist auch gut, beharrlich für ganz bestimmte Menschen immer wieder zu beten. Wie können wir dranbleiben? Liste ist gut. Für manche ist ein Gebetstagebuch gut. Ich habe da ein Problem mit, weil ich halt immer wieder solche Dinge anfange und dann wieder aufhöre. Für mich ist es nichts, aber für einen anderen ist es vielleicht was. Beten ist mir eigentlich wichtig, aber das sagen alle, Gebet ist wichtig. Und trotzdem müssen viele zugeben, dass ihr Gebet zu kurz kommt. Vielleicht fällt es sogar an manchen Tagen ganz unter den Tisch. Ist das so? Da sagt einer, es ergibt sich nicht. Eigentlich will ich ja beten, aber hast du nicht gesehen, ist der Tag auch schon wieder rum und aus Tagen werden Wochen, Wochen münden in Monate ein und schließlich vergehen Jahre, gebetslose Jahre. Ein anderer sagt, Unerledigtes lacht mich immer wieder an. Ich will ja beten. Oh, und da kommt mir in den Sinn, was ich vergessen habe. Dieses müsste noch erledigt werden, jenes müsste noch getan werden. Es ist schlimm. Ein Dritter sagt, ich bin immer so abgelenkt. Mein Problem ist, dass meine Gedanken immer sonst wohin spazieren, wenn ich bete. Am Ende bin ich total frustriert, eher frustriert als gestärkt. Was kann man machen? Es geht nicht weiter. Jesus gibt eine, wie uns vielleicht scheinen möchte, ganz banale Antwort in der in der Bergpredigt. Und zwar die Antwort, entscheide dich für einen Ort, einen geeigneten Ort. Liste ist gut, aber Ort ist auch ganz wichtig, ein geeigneter Ort. Jesus sagt, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Geh in deine Kammer. Ich weiß nicht, wo deine Kammer ist. Keine Ahnung. In deine Kammer. Das heißt allein. Da, wo nur eine Person reinpasst oder wo nur eine Person reingeht. Und mach die Tür zu, dass keiner reinrufen kann. Stell dein Handy ab und klapp deinen PC zu. Hab keine Arbeit. So Aktenordner soll es manchmal gehen, auf dem Tisch liegen. Oder vielleicht Zeitschriften, die Werbung vom Wochenende. Pack das alles weg. Lass das nicht in deine Nähe. Geh dahin, wo du allein mit Gott sein kannst. Wo kein anderer und nichts sonst deine Aufmerksamkeit beansprucht. Da gibt es noch eine Stelle dazu, in Markus 1, Vers 35, ich lese nach der Einheitsübersetzung. Da wird berichtet, Jesus stand früh auf, ging an eine einsame Stelle, wo er wusste, dass er mit seinem Vater allein sein würde, und betete. In aller Früh, als es noch dunkel war, stand er auf, ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Also beide Stellen. Matthäus 6, Vers 6, aber auch hier Markus 1, Vers 35, darf man sich unterstreichen in der Bibel. Das sind durchaus wichtige Stellen, weil sie uns ein Stück weit auf dem Weg helfen, wie man eigentlich ein beharrlicher, ein Gewohnheitsbeter werden kann. Der Punkt ist, wenn wir beharrlich beten wollen, wenn es uns ein Bedürfnis ist, Gott so zu ehren und in seine Nähe zu kommen, dann brauchen wir feste Gewohnheiten. Da kommen wir nicht drum rum. Es gibt ja Leute, die mögen keine Gewohnheiten, die sagen, das muss irgendwie aus dem Herzen kommen, das muss spontan sein, aber ich kann garantieren, es wird nichts draus. Wir brauchen feste Gewohnheiten. Einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit. Jesus macht das klipp und klar, sowohl per Anweisung, geh in deine Kammer, Matthäus 6, Vers 6, als auch per Vorbild. Er selber ist in der Früh aufgestanden, als es noch dunkel war, und an einen einsamen Ort gegangen. Das war seine Gewohnheit. Wer sich daran hält, wird, ich sage nicht, keine Probleme haben. Aber er wird weniger Probleme haben. Erheblich weniger Probleme als sonst. Er wird weniger das Problem haben, dass er sagt, das hat sich nicht ergeben. Der Tag war so kurz. Er wird nicht mehr so ein dolles Problem haben, zu sagen, ich bin so abgelenkt oder ich bin gebetsvergessen. Warum hat Jesus es damit so genau genommen? Mit dem Ort und mit der Zeit. Unmittelbar vor der Matthäusstelle, die ich gerade eben gelesen habe, unmittelbar vor Matthäus 6, Vers 6, steht Folgendes. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Da gab es religiöse Heuchler und die hatten auch ihren Lieblingsplatz zum Beten. Die hatten ihren festen Ort, das war ihre Gewohnheit. Und zwar am besten da, wo die meisten Zuschauer zu finden waren. An den Straßenecken. Und da denken wir an so eine alte orientalische Stadt, alles eng zusammengepfercht. Und da, wo wirklich viele, wo Kinder waren und Erwachsene und die respektierten Leute. Und da haben die sich hingestellt und gebetet. Da haben sie ihre Gebetszeit gehabt. Und laut haben sie gebetet. Sie haben sich absichtlich diesen Ort ausgesucht, weil nur so klar war, dass sie die Frommen waren. Das war ihr Nachweis. Was ist ein Heuchler? Es ist von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes ein Schauspieler. Ein Heuchler ist ein Schauspieler, einer, der etwas vorspielt, was er selber gar nicht ist. Ihr kennt Schwarzwaldklinik, oder? Kennt ihr das noch? Die ganz Alten unter uns. Ja? Da gab es doch den Dr. Brinkmann, nicht? Und der hat mal gesagt, der Schauspieler, Klaus-Jürgen Wusso, also Sie glauben gar nicht, wie viele Leute mich auf der Straße ansprechen mit ihren persönlichen Wehwehchen und von mir wissen wollen, wie es besser wird. Ja? Der war so ein guter Schauspieler, dass die Leute gedacht haben, der weiß tatsächlich Bescheid. Und dabei war er eben im Sinn der Bibel ein Heuchler, also einer, der nur etwas vorgespielt hat. Das waren überhaupt gar keine Beter. Obwohl jeder gesagt hat, das ist der Beter unserer Stadt. Der steht jeden Tag um die und die Zeit da und da und betet. Sie wollten nur wie Beter aussehen. Damit waren sie schon zufrieden. Und das haben sie mit Erfolg getan. Jeder hielt sie dafür. Und das war ihr Lohn. Jesus sagt dazu, genau das wollten sie als Beter angesehen werden. Und genau das war also ihr Lohn. Mehr gab es nicht. Entweder du willst ein Beter sein oder du willst aussehen wie ein Beter. Vielleicht willst du in deinen eigenen Augen wie ein Beter aussehen. Dann kriegst du diesen Lohn und das war's dann auch. Oder willst du ein Beter sein? Wozu betest du? Um ein Pensum zu erledigen? Dann ist es egal, wo du betest. Du kannst überall beten, egal. Wozu beten wir? Was dürfen wir erwarten? Ich darf erwarten, dass wenn ich bete, Jesus dahin kommt, wo Not und Bedürftigkeit herrschen. Das ist der Sinn der Veranstaltung. Ich darf erwarten, dass Jesus dahin kommt, wo Not und Bedürftigkeit herrschen. Ich darf erwarten, dass ich vor Gott bin und sein Heiliger Geist bei mir ist. Wenn es das ist, was ich erwarte, dann muss ich den Ort entsprechend wählen. Dann kann ich das nicht überall machen. Wenn es das ist, was ich will, vor Gott sein, dann muss ich auch die Zeit entsprechend wählen. Das muss ich berücksichtigen dabei. Stellt euch mal vor, da geht ein Mädchen mit einem Jungen seit kurzer Zeit und sie ist im siebten Himmel. Weil der Junge ist der angesagteste Typ in 3 Kilometer Umkreis. Und sie will mit ihm zusammen sein, aber irgendwann kommt es dem Jungen komisch vor. Warum? Weil immer wenn die beiden zusammen sind, sind auch ein Haufen anderer Mädchen drumherum. Sie hat es mit Absicht so arrangiert, weil sie so stolz ist auf ihren Freund, dass sie ihn unbedingt ihren Freundinnen präsentieren will. Kommt es so zu einer Vertiefung der Beziehung? Unmöglich. Das geht nur in der Zweisamkeit. Es gelingt ihr, ihr Image aufzupolieren, aber eine gute Beziehung wird sie so nicht bekommen. So ist es auch mit Gott. Im Gebet geht es um viele kleine, regelmäßige Schritte. Das erfordert Regelmäßigkeit und den einsamen Ort. Mir ist klar, dass nicht nach jedem Gebet gleich große Ereignisse passieren. Das kann es auch mal geben, aber die Verheißung liegt vor allen Dingen, das haben wir letztes Mal gehört, auf dem beharrlichen Gebet. Zweisamkeit mit Gott. Bitten, suchen, anklopfen. Ständig. Im Gebet geht es um viele kleine, regelmäßige Schritte. Jedes Gebet verändert die Menschen, für die ich bete, ein ganz klein wenig. So wie ein steter Tropfen, der den Stein hüllt. Und es verändert mich selbst. Ein klein wenig. Echtes Gebet verändert mich selbst auch. Wie könnte es anders sein? Wir beten für Menschen, die Gott nicht kennen. Wir beten für sie. Und es könnte ja sein, dass durch dieses Gebet wir selber Veränderung erfahren. Wir total scheu waren, wenn es darum ging, über Jesus etwas zu sagen, überwinden unsere Scheu und bekommen so einen ganz, ganz starken Wunsch von ihm weiter zu sagen, der unsere Hoffnung ist und unsere Freude. Es geht um das unscheinbare kleine Gebet im täglichen Leben. Es geht nur in regelmäßiger Form. Wenn es einmal abgeschnitten ist, da kommen wieder Lücken rein und die Lücken werden größer und größer und das Ganze versandet. Es geht nur da, wo mich keiner ablenkt. Ich kann auch mit anderen zusammen beten. Also der Gebetskreis, Montag früh um 9:30, ist sicher eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, da bin ich zwar nicht in Zweisamkeit mit Gott, vielleicht in der Dreisamkeit oder Viersamkeit, aber es ist klar, wir stehen vor Gott. Aber Achtung, nicht den oder die anderen mit dem eigenen Gebet ansprechen wollen. Das gibt es auch. Vorgeblich ein Gebet, ich rede nach oben, aber ich rede auch zum einen hin oder zum anderen hin. Was will ich? Ich muss mir das überlegen. Will ich mit Gott sprechen oder will ich mit dem anderen sprechen? Es geht einfach darum, vor Gott zu sein, auch in der Gebetsgemeinschaft. Seien wir ganz ehrlich und ohne Hintergedanken, wenn wir beten. Vor Gott sein, Zweisamkeit, das ist es. Jesus ging dahin, wo er allein war. Wo kannst du allein sein? Wir brauchen einen Platz, wo wir ganz allein sein können. Das kann vielleicht das Schlafzimmer sein. Da ist ja tagsüber nicht viel los in der Regel. Gute Idee. Aber vielleicht auch ein Zugabteil auf dem Weg zur Arbeit, wenn nicht allzu viel los ist. Aber vielleicht gibt es noch was Besseres. Du musst für dich selber eine gute Lösung finden. Jesus musste irgendwo ins Gelände gehen. Er hatte ja kein Schlafzimmer. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Keine Kammer. Manchmal ist er sogar auf einen Berg gegangen. Wenn er mit den Jüngern unterwegs war und draußen schlief, dann waren die ja immer um ihn herum. Er konnte also nicht Gebetszeit da halten, wo er gerade schlief. Und dann ist er gegangen, vor Tagesanbruch. Und von der Markusstelle her ist klar, dass er auch eine bestimmte Gebetszeit hatte. Jesus muss ein sehr beschäftigter Mensch gewesen sein. Das geht vor allen Dingen aus dem Markus-Evangelium hervor. Markus berichtet zweimal, dass er keine Zeit hatte. Nicht einmal zum Essen hatte er Zeit. Da war immer eine riesen Menschenmenge, viele, viele Menschen, die ihn beansprucht haben, die ihre Fragen hatten und ihre Bitten, die geheilt werden wollten, die Rat suchten. Er war ständig aktiv, aber er war trotzdem ein Beter. Das konnte er nur sein, indem er morgens früh aufstand, bevor noch irgendjemand sonst wach war. Und er hatte seine Stelle zum Beten und seine festgelegte Zeit. Wir brauchen einen guten Ort, aber auch eine geeignete Zeit. Wann ist deine beste Zeit? Man muss sich beides frei halten. Im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2 steht, lasst nicht nach im Beten. Seid dabei wachsam und dankbar. Das ist keine sehr originelle Stelle, werdet ihr finden, weil diese Stelle oder so ähnliche Stellen gibt es zuhauf in der Bibel. In den Briefen, überall Aufforderungen zum beharrlichen Gebet. Lasst nicht nach im Beten, seid wachsam und dankbar. Die Betonung liegt immer dabei auf beim Gebet bleiben. Macht Beten zur Gewohnheit, bleibt dran, werdet nicht müde und fangt immer wieder an, wenn ihr mal aufgehört habt. Das geht am besten, wenn man einen regelmäßigen Termin mit Gott hat. Am Anfang ist es gar nicht so einfach, sich das zur Gewohnheit zu machen. Ganz besonders beim Beten ist es ganz schwer. Seltsam, ausgerechnet beim Beten muss doch immer wieder etwas dazwischen kommen. Will uns da jemand in die Parade fahren? Ganz bestimmt. Da bin ich ganz sicher. Aber trotzdem. Dabei ist die Gebetszeit die Oase des Tages. Die Tankstelle des Tages. Es ist ein richtig guter Ausgangspunkt für die Expedition, für die geistliche Reise des Tages. Wann ist die beste Zeit dafür? Prinzipiell kann man ja jederzeit beten. Aber wenn ich an unser 5-plus-5-Prinzip denke, würde ich sagen, diese Zeit dürfte in der Regel morgens sein. Morgens formt mich das Gebet ganz anders als sonst irgend am Tag. Ich kann mit Erwartung beten, bin nach vorne offen. Morgen stelle ich die Weichen für meine geistliche Reise für den ganzen Tag. Und am Schluss wird es praktisch. Viele von euch haben ein Teilnehmerheft. Es sind noch einige da, hier vorne an der Ecke. Rainer, direkt neben dir. Ja, du darfst auch welche ausgeben. Ja, da sind die. Genau, muss man nicht zu mir kommen, deswegen. Heute ist die dritte Woche, der erste Tag. Ihr werdet gemerkt haben, wenn ihr heute früh schon damit gearbeitet habt, das ist ja genau das Thema von heute. Und so ist es auch. Soll eine kleine Zeit der Stille folgen. Wenn ihr also das Heft gerade habt, dann bitte ich euch mal Seite 27 aufzuschlagen. Ja, da findet ihr das wieder, was hier vorne auf der Folie steht, ne? Hier vorne auf der Folie steht, ich sag's für die Aufzeichnung, wo ist der beste Ort für diese besondere Gebetszeit, die Gebetszeit für 5 plus 5 Menschen. Und die zweite Frage, auf welche Zeit am Tag willst du dich festlegen? Ein Gottesdienst ist immer auch eine gute Zeit der Entscheidung und ich möchte, dass ihr eine Entscheidung trefft, wenn ihr sie nicht schon getroffen habt. Ich möchte, dass ihr für euch jetzt die kurzen Augenblicke nutzt, um zu überlegen, wo ist eure Kammer im Sinne Jesu und wo ist eure beste Zeit und dass ihr sie aufschreibt, dass ihr euch entscheidet, ja, das soll meine Gewohnheit werden von jetzt an. Wir werden ein paar Momente stillen und ich werde die Stille dann abschließen mit einem Gebet. Danke, Vater, dass du dich finden lässt von dem, der dich sucht. Wir suchen dich. Wir suchen deine Nähe. Danke, dass du Orte und Zeiten gemacht hast, an denen du uns begegnest, jeden Tag. Hilf uns in der kommenden Woche den Termin mit dir nicht zu verpassen. Amen.